Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören für diese Predigt einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Das könnte auch geeignet sein für eine Konfirmation. So passt es, dass heute unsere Jugendlichen in der Nachbarkirche in St. Johannes konfirmiert werden. Und wir denken darüber nach, was konfirmare heißt, nämlich stärken oder gestärkt werden. Der Apostel schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel betet. Er betet für seine Gemeinde. Das hat er immer wieder gemacht. Er ist ja umhergezogen, hat Gemeinden gegründet und dann war er wieder weg und dann hat er für diese Gemeinden gebetet. Beim Apostel Paulus lesen wir das immer wieder. Meistens sind es Dankgebete. Hier im Epheserbrief ist es ein Fürbittgebet für die Gemeinde. Es ist allerdings nicht als Anrede an Gott formuliert, sondern eher so, dass er der Gemeinde sagt, was er für sie betet. Also er referiert gewissermaßen sein Gebet, damit die Gemeinde weiß, dass für sie gebetet wird und was für sie gebetet wird. Und das findet der Apostel wichtig, dass die Gemeinde das weiß, was er für sie betet, damit sie sich darauf verlassen kann, dass Gott auch von dem Apostel angebetet wird und von ihm um diese Kraft gebeten wird. Es geht nämlich um Kraft, also Konfirmatio, das, was jetzt in Johannes passiert, parallel zu diesem Gottesdienst. Es geht um die Kraft, die Gott der Vater gibt, die er durch den Geist gibt, und die ergibt, damit Christus in uns wohnt. Alle drei Personen der Gottheit sind da in einem Atemzug genannt. Und all das betrifft den inneren Menschen, so sagt er. In dem inneren Menschen soll Christus wohnen. Das mag manche Politikerinnen oder Politiker freuen, die sagen, die Kirchen sollen sich mal mit den innerlichen Dingen beschäftigen und nicht mit den alltäglichen Dingen und sollen da nicht hineinreden in die Politik oder was auch immer. Aber solche Politiker werden sich vielleicht umschauen, wenn sie genau lesen, was hier steht. Hier steht zwar sicher, dass es um den inneren Menschen geht, wenn wir erfüllt werden sollen von Christus und seiner Liebe, aber das betrifft die ganze Welt. Denn Gott Vater wird angeredet als der, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Also durchaus noch ein bisschen mehr als der Alltag, aber der Alltag ist durchaus mit eingeschlossen. Es geht um die ganze Welt, wenn es um Gott geht. Es geht nicht nur um unsere Innerlichkeit, aber natürlich geht es darum, dass er in uns wohnt. Wenn um Kraft gebetet wird, dann heißt das ja eigentlich, sie fehlt uns. Wir haben nicht genug davon. Deshalb muss gebetet werden, muss für uns gebetet werden oder müssen wir darum bitten, dass Gott uns Kraft gibt. Was fehlt uns denn, wenn wir beten, wenn wir um Kraft beten, wenn wir für unsere Kirche und unsere Gemeinde um Stärkung beten? Was fehlt uns dann? Da könnte man jetzt all die Defizite aufzählen, die wir wahrnehmen in unserer Kirche und die wir zunehmend wahrnehmen. Da ist es zum ersten Mal, dass wir einfach weniger werden. Es sind immer weniger Gemeindeglieder. Von Jahr zu Jahr werden es weniger. Und dann gibt es Hochrechnungen und die sagen, 2040 sind es noch halb so viele Menschen, die einer Kirche in Deutschland angehören, als, ich weiß nicht genau, was das Referenzjahr ist, mag es 2020 sein, mag es ein bisschen früher sein. Es werden auf jeden Fall Jahr für Jahr weniger. Das merken wir, wie immer man dann berechnen will, wie das in Zukunft sich entwickeln wird. Das kann man nicht so ganz wissen, aber sagen wir mal so hochgerechnet nach menschlichen Ermessen, wir werden Jahr für Jahr weniger. Damit werden wir auch weniger Geld haben, denn wir haben Kirchensteuersystem und wenn da nicht mehr eingezahlt wird, dann wird es weniger Geld geben. Dann haben wir Schwierigkeiten, unsere Gebäude zu erhalten, aber wir brauchen sie ja auch gar nicht mehr, wenn nicht mehr so viele Menschen da sind. Dann reichen kleinere Kirchen und weniger Gebäude. Also auch da ein Defizit. Wir haben zu viel, wir müssen weniger haben. Und auch Hauptamtliche werden es weniger. Auch da gibt es Berechnungen, die sind vielleicht noch etwas zuverlässiger, weil man weiß, wie viele jetzt studieren. Und da hat es mal geheißen, 2035 wird es noch halb so viele Pfarrerinnen und Pfarrer geben wie 2019. Das ist auch ein rasanter Rückgang, der da bevorsteht, wenn jetzt viele in den Ruhestand gehen und nicht annähernd so viele nachkommen. Und natürlich lässt auch die Anerkennung der Kirche nach. Die spiegelt sich ja wieder darin, dass die Menschen austreten. Es ist ihnen egal, was mit dieser Kirche passiert. Es ist auch egal, was am Sonntagmorgen passiert. Da gibt es hier parallel jetzt so viele andere Veranstaltungen. Mal hatte man mehr Anerkennung, da hat man gesagt, am Sonntagmorgen macht man keine anderen Veranstaltungen, bevor der Hauptgottesdienst vorbei ist. Heute ist das überhaupt nicht mehr so selbstverständlich und eher eine Seltenheit. Wir haben gewissermaßen mit dieser Uhrzeit Konkurrenz bekommen und nicht nur ein gemütliches Frühstück zu Hause. Natürlich ist auch die Einigkeit in der Kirche nicht gegeben. Das ist sie schon lange nicht und das ist sie bis heute nicht. Und es schmerzt, dass wir verschiedene Kirchen haben, die nicht zusammenkommen. Nicht nur die zwei großen Kirchen, auch Freikirchen oder auch die orthodoxe Kirche, die bei uns jetzt zwar kaum vorkommt, aber in der Welt eben doch. So sind wir getrennt. Und dann haben wir auch noch einen schlechten Ruf, den wir uns mit allen Kräften eingefangen haben. In der Kirche hat Missbrauch stattgefunden und findet auch wieder statt. Und dann sind es die Kirchen gewesen. Und wir haben noch ein Defizit mehr, über das wir klagen können. Da fehlt uns etwas. Aber davon redet nicht der Epheserbrief. Davon redet auch nicht das Johannesevangelium, das wir vorhin gehört haben aus dem 16. Kapitel, wo Jesus sagt, wenn ich weggehe, dann schicke ich euch den Tröster. Und wenn ich weggehe, dann heißt das, dass er uns fehlt. Und wenn wir einen Tröster brauchen, dann, weil er uns fehlt. Wir haben Himmelfahrt gefeiert. Wir haben da gefeiert tatsächlich, dass Christus weg ist. Und wir sehen ihn nun einmal nicht. Nicht nur die Jünger damals sahen ihn nicht mehr. Bis heute haben wir ihn nicht gesehen und bekommen ihn nicht zu sehen. Die Gemeinde lebt damit, das von ihm berichtet wird, aber sehen können wir ihn nicht. Seine unmittelbare Stimme, so wie die Jünger sie gehört haben, die hören wir nicht. Er ist nicht da. Das ist das Defizit, weshalb wir Kraft brauchen, weshalb wir den Geist brauchen, weshalb wir Trost brauchen. Er geht und die Gemeinde bleibt erstmal für sich allein, aber er lässt sie eben nicht allein. Er gibt ihr Kraft, er stärkt sie. Denn wenn die Gemeinde allein ist für sich, dann würden ihr auch alle ihre Stärken nicht helfen. Denn wir könnten ja auch aufzählen, was wir Tolles haben, was wir zu bieten haben. Gebäude, die wir haben, schöne Kirchen, wunderbare Musik. Wir haben Menschen, wir haben viele Menschen. Wir haben die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Und auch das zeigen Untersuchungen, nirgendwo sind so viele Menschen ehrenamtlich tätig wie in Kirche und Diakonie. Ja, wir haben ein diakonisches Werk. Wir haben etwas zu bieten und noch haben wir auch tatsächlich Geld und Anerkennung und werden wahrgenommen in dieser Welt, wenn auch nicht mehr so wie früher. Das könnte man sagen, sind unsere Stärken. So wie in einem Bewerbungsgespräch, wenn man sich für eine Stelle bewirbt und man wird gefragt, was sind denn Ihre Stärken, damit wir sehen können, ob Sie geeignet sind für diese Stelle. Und dann soll man aufzählen, was man kann, was man bieten kann. Aber all unsere Stärken helfen nicht, wenn uns Christus fehlt. Wenn wir Christus nicht haben, dann fehlt uns das Wesentliche. Und dann ist all unser Tun umsonst. Dann kommen wir nicht weiter. Denn was wir dann zu bieten haben, Gebäude, Wohlfahrtsunternehmen und christliche Werte, das können auch andere haben, die auch nicht Christus haben. Wenn uns Christus fehlt, dann fehlt uns das Wesentliche, um auch für diese Welt etwas zu bieten. Und darum müssen wir stark werden nach dem inneren Menschen. Christus erfahren und haben nach dem inneren Menschen eben nicht sichtbar äußerlich. So haben wir ihn nicht. So müssen wir stark werden nach dem inwendigen Menschen. Und das geschieht nicht durch irgendein Fitnessstudio oder Jogging oder was auch immer man dazu machen könnte, sondern die Stärke kommt von Gott. Die können wir uns nicht selber verschaffen und nicht selber erwerben. Sie kommt von Gott durch den Heiligen Geist. Dazu ist der Heilige Geist gegeben, dass er Trost gibt, dass er Stärke gibt, dass er uns sagt, trotz eures Defizits habt ihr Christus noch, auch wenn ihr ihn nicht seht. Und was er gesagt hat, was er getan hat, seine Liebe, die erfahrt ihr durch den Geist, der zu euch spricht, der sie euch nahe bringt und ins Herz bringt. Das bleibt alles unsichtbar. Es bleibt unsichtbar für diese Welt und insofern ist es etwas Innerliches, eben nicht äußerlich sichtbar und nicht einfach so wahrnehmbar, wie weltlich äußerliche, alltägliche Dinge wahrnehmbar sind. Aber es ist eben ein Trost und eine Stärke, die der Apostel an sich selber erfährt. Denn er schreibt den Ephesern, dass er ihnen aus dem Gefängnis schreibt. Er ist inhaftiert. Er sitzt im Gefängnis und er schreibt von der Freiheit der Christenmenschen. Er schreibt von der Liebe Gottes, obwohl er gerade Hass erfährt im Gefängnis, obwohl er nicht raus kann. Äußerlich ist er gefangen, aber innerlich ist er frei. Und das hat seine Auswirkung nicht nur auf sein Innenleben, sondern auf seine ganze Umgebung, die feststellt, dieser Mensch, der gefangen ist, benimmt sich wie ein Mensch, der frei ist. Der hat eine andere Kraft, eine andere Stärke. Und die kommt aus der Liebe Christi, der selbst sich gefangen nehmen lassen hat, der selber unter Anklage stand und seine Liebe genau darin erwiesen hat. Diese Liebe gibt uns eine Kraft, die stärker ist als jede Armee dieser Welt. Die bleibt bestehen, auch wenn wir äußerlich gefangen und unter Druck sind. Die gibt eine Stärke, auch wenn wir äußerlich nur Defiziterfahrungen haben. Und das genau ist die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, von der der Epheserbrief schreibt, die wir erfahren und wahrnehmen sollen. Das ist die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Christi, die er am Kreuz uns erwiesen hat. Wo diese Breite, Länge, Höhe und Tiefe so weit ging, dass er sogar den Tod auf sich genommen hat. Eine Liebe, mit der Gott uns liebt und die uns stark macht und Trost gibt, auch wenn wir um uns herum und in uns drin nichts anderes sehen als Defizite. Und das bleibt nicht allein. Das hat man auch nie für sich allein, dass man irgendwo innen im stillen Kämmerlein sitzen sollte und es hätte keinen Einfluss auf unseren Alltag, auf den Alltag unserer Gesellschaft, auf diese Welt, sondern es geht hinaus und es ist nur gemeinsam zu haben. Denn der Apostel schreibt, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Und am Ende sagt er, dass ihm Ehre sei in der Gemeinde. Es gehört immer zusammen und das ist dem Epheserbrief wichtig, dass das eine ganze Gemeinde ist. Er schreibt dann weiter von der Taufe, die uns verbindet in der Gemeinde. Und zuvor hatte er davon geschrieben, wie eben die Teile dieser Welt verbunden sind in der Gemeinde, nämlich Judenchristen und Heidenchristen, die vorher nicht zusammengekommen sind, aber in ihrem christlichen Glauben ja in Christus geeint und zusammen sind, sodass keine Trennung da ist. Nur in der Gemeinschaft haben wir diese Kraft und diese Trost durch den Heiligen Geist und nur in der Gemeinschaft geht sie weiter hinaus. Denn diese Gemeinschaft lebt von der Liebe Christi und gibt sie weiter. So wie Gott selbst in Liebe lebt, des Vaters zum Sohn, zum Heiligen Geist, untereinander ist Gott Liebe. Und diese Liebe bleibt nicht bei ihm selbst, sondern er gießt sie aus über die Menschen, über uns. Und das betrifft eben alle Menschen. Ob das nun in der Politik ist, ob das einfach so im nachbarschaftlichen Miteinander ist. Es betrifft den Menschen in allem, was er hat, seinen Alltag und seinen besonderen Situationen, seien sie fröhlich, seien sie traurig. Aber die Kraft ist inwendig, die ist im Glauben gegenwärtig, die ist nicht zu sehen und nicht zu fühlen, wie man seine Muskeln fühlen kann, sondern sie übersteigt jegliche Erkenntnis. Und darum ist sie eine Kraft, die im inneren Menschen ist, die sich aber auswirkt in der Liebe zu den Menschen. Und diese Kraft, diese Liebe, die braucht diese Welt so notwendig. Die brauchen nicht nur wir im stillen Kämmerlein, die brauchen wir als Gemeinde und die braucht unsere ganze Gesellschaft. Darum betet der Apostel für uns. Er betet für uns tatsächlich und wir beten füreinander und beten für diese Welt, um diese Kraft und die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus erwiesen hat. Und wir glauben daran und sind darin stark, auch wenn wir äußerlich schwach sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.